Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer, guten Abend. Paris, Los Angeles, Kuba und die Ukraine sind die Spielorte unserer heutigen Sendung. Zuerst aber nach Berlin. Der algerisch-französische Schriftsteller Boualem Sansal ist seit 4 Monaten in Algerien in Haft. Seinem französischen Anwalt wird die Einreise verweigert. Seit Februar ist Sansal deshalb im Hungerstreik. Die Gefahr ist hoch, dass der krebskranke Schriftsteller in der Haft stirbt. Die Solidarität von Schriftstellerverbänden weltweit mit Boualem Sansal ist groß. Gestern erreichte der Protest gegen seine Inhaftierung sogar die Berliner Tourismusmesse. Mitglieder des PEN Berlin trugen T-Shirts mit seinem Konterfei unter dem Hashtag FreeSansal und zogen mit Sprechchören vor den algerischen Messestand. Christian Nürnberger.
Solidarität mit einer literarischen Stimme, die im Moment verstummt ist. Solidarität mit Boualem Sansal, dem bekannten algerisch-französischen Schriftsteller, der derzeit im Gefängnis sitzt. Es ist ein kleiner Protest auf der weltgrößten Reisemesse, der internationalen Tourismusbörse in Berlin, am Stand von Algerien. Lautstark protestieren rund ein Dutzend Schriftstellerinnen und Schriftsteller der Autorenvereinigung PEN Berlin, dort, wo sonst Urlaubsträume verkauft werden. Thea Dorn, die bekannte Schriftstellerin und Fernsehmoderatorin, hat sich ebenfalls eingereiht. Solidarität mit Boualem Sansal.
Er verbindet die seltenen Fähigkeiten, ein unfassbarer Sturschädel zu sein. Und gleichzeitig ist er aber auch sehr zart. Er hat fest überzeugt und er geht ja dem algerischen Staat seit Jahrzehnten auf die Nerven.
Die Protestierenden tragen weiße T-Shirts mit dem Konterfei des verhafteten Kollegen. Hashtag FreeSansal steht darauf. Die Nachrichtenlage ist spärlich, sagt der Berliner Autor Florian Werner. Er ist beunruhigt.
Er war in einem Gefängniskrankenhaus, weil er an Krebs erkrankt ist. Seinem Anwalt wird der Zutritt verwehrt. Unter anderem wird das auch begründet damit, dass er ein jüdischer Anwalt ist. Man weiß nur, dass sein Zustand sehr kritisch ist und dass er jetzt im Hungerstreik ist.
PEN Berlin fordert die sofortige Freilassung des inhaftierten Schriftstellers, der zu den bekanntesten seines Landes zählt. Einer, der immer wieder auch öffentlich vor einem politischen Islam gewarnt hat. Für Daniel Kehlmann ist Solidarität selbstverständlich.
Selbst wenn er ein unwichtiger und unbekannter Schriftsteller wäre, wäre der Skandal genauso groß. Aber da er bekannt ist, ist es natürlich so, dass es uns alle besonders schnell ergriffen hat, weil wir ihn kennen, wir von seiner Arbeit wissen und wir sagen, das darf ja nicht wahr sein.
Boualem Sansal ist 75. Kommentare der regierungsnahen algerischen Presse lassen vermuten, dass dem Schriftsteller Äußerungen zur algerischen Geschichte zur Last gelegt werden. Daniel Kehlmann spricht von einem harmlosen Satz mit bösen Folgen.
Der harmlose Satz war der, dass seiner Meinung nach die Westsahara traditionell eher zu Marokko gehört als zu Algerien. Für einen solchen Satz eigentlich eine Interpretation historischer Verhältnisse, wo man nun eine Diskussion führen könnte, wenn man Lust hat, wurde er wegen Hochverrates verhaftet und es dauerte eine Weile, bis man überhaupt erfuhr, dass er im Gefängnis war.
Die Demonstrierenden lassen den Inhaftierten auch zu Wort kommen, über einen kleinen Lautsprecher, Texte eines stets Unbequemen.
Ich weiß nicht, wer das so gewollt hat, das Schicksal, die Geschichte, sein Volk. Ich würde eher sagen, seine politischen Führer, die zu allem fähig sind. Mein Land ist eine Summe unauflöslicher Paradoxien, von denen die meisten tödlich sind.
Gekommen ist doch einer, der Unterdrückung am eigenen Leib erfahren hat, Can Dündar. Der türkische Journalist und Buchautor wurde 2015 wegen Spionage angeklagt und festgenommen.
Sogar seiner Frau ist es nicht erlaubt, ihn zu sehen. Ich selbst war ja auch in türkischer Haft, aber damals durften wir unsere Anwälte sehen und wir wurden medizinisch behandelt. Aber unter diesen Umständen, das ist sehr gefährlich.
Bereits im Dezember initiierte der Börsenverein des deutschen Buchhandels einen Appell für seinen Preisträger des Jahres 2011, unterschrieben unter anderem von Literaturnobelpreisträgerinnen wie Hertha Müller und Elfriede Jelinek. Und auch Penn Berlin will mehr öffentlichen Druck und wachsende Solidarität erreichen, so Sprecherin Thea Dorn.
Es gibt ja auch am Freitag noch eine Solidaritätslesung. Und ich glaube schon, dass es auch leichter wird, mit der Politik zu reden, wenn der Eindruck entstanden ist, dass es eine größere öffentliche Aufmerksamkeit erstmal für den Fall gibt und nicht nur ein rein marginales Interesse.
Christian Nürnberger war bei den Protesten auf der Tourismusmesse dabei. Seit dem vergangenen Wochenende, dem weltöffentlichen Streit Trump-Zelensky und spätestens seit der Entscheidung von CDU, CSU und SPD für ein milliardenschweres Sondervermögen, ist die Welt schon wieder eine andere geworden. Deutschland und Europa stehen zu einer eigenen Verantwortung der Ukraine gegenüber, die sich seit 3 Jahren gegen die russische Invasion verteidigt. Unter dem neuen US-Präsidenten Trump wächst der Druck, diesen Krieg zu beenden, doch zu welchem Preis? Und wie schauen ukrainische Kulturschaffende auf die Friedensverhandlungen, die man ja getrost in dicke Anführungszeichen setzen darf? Charlotte Weinreich hat sich für uns umgehört.
Die deutsch-ukrainische Regisseurin und Journalistin Anna Zhukoviets kommt aus einer Stadt, die schon seit Beginn des Angriffskriegs von Russland besetzt ist: Mariupol. Wenn die Friedensverhandlungen zu Putins Bedingungen geführt werden, könnte die Stadt für die Ukraine verloren gehen. Überhaupt wird die Lage für die Ukrainer immer schwieriger. Die Szenen im Weißen Haus, der Streit zwischen Zelensky und der Trump-Regierung vor laufenden Kameras, hinterlassen Anna sprachlos.
Wann lernen endlich diese AmtsinhaberInnen zu sagen, wer der Aggressor ist? Wie ist so eine abartige Täter-Opfer-Umkehr überhaupt möglich?
Anna Zhukoviets lebt inzwischen in Berlin und Kiew. In ihren Dokumentarfilmen begleitet sie neben Zivilisten auch Kriegsgefangene und SoldatInnen.
Das ist vielleicht so einer der wenigen Aspekte, die positiv sind an diesem Krieg, dass ich Menschen getroffen habe, die ich so vermutlich nie kennengelernt hätte und auch die Ukraine auf eine sehr besondere Art und Weise kennengelernt habe.
Aber die Ukrainer selbst werden ihr Land auf Dauer nicht verteidigen können. Und die Amerikaner zeigen deutlich, dass sie allein bestimmen wollen, wie der Krieg in der Ukraine endet. Die Frage ist, um welchen Preis? Trotz dieser Ungewissheit will Anna die Hoffnung nicht aufgeben.
Mir hilft einfach der Zusammenhalt der Menschen hier in der Ukraine. Und ich glaube daran, dass wir es schaffen werden. Ich glaube an eine freie Ukraine und dass ich Mariupol wiedersehe. Das ist meine größte Hoffnung.
Szenen aus dem Schulalltag in der Ukraine, der trotz des Kriegs weitergeht. Der Dokumentarfilm Timestamp erzählt, wie das Leben von SchülerInnen und Lehrkräften aussieht und kommt dabei ganz ohne Interviews oder Erzählstimme aus. Die Kamera begleitet Kinder im Unterricht, der mehrfach von Bombenalarm unterbrochen und im Schutzbunker weitergeführt wird. Sie zeigt Jugendliche, die online ihren Schulabschluss feiern müssen. Timestamp feierte auf der Berlinale Weltpremiere. Produzentin Zoya Litwin schöpft aus der Kunst ihre Hoffnung.
Art is the most powerful tool.
Sie hat die Macht, Menschen zu verbinden, egal woher sie kommen oder welche Sprache sie sprechen. Eine der stärksten Szenen in unserem Film ist, als ein Mädchen in der Schule anfängt zu weinen, weil sie ein Foto von ihrem Vater an der Wand hängen sieht, der im Krieg gefallen ist. In diesem Moment braucht sie keine Übersetzung oder Erklärung. Wir alle haben Empathie für sie durch diese Kunst.
Kilometer Luftlinie von Berlin entfernt liegt die ukrainische Hauptstadt Kiew. In Musitsche, einem der umliegenden Dörfer, lebt die Künstlerin Aleftina Kachitze. Vor dem Krieg hat sie sich in ihren Werken mit Feminismus und Konsumkultur beschäftigt. Aber seit der Annexion der Krim 2014 steht der Krieg Russlands gegen die Ukraine im Mittelpunkt ihrer Arbeit. Er hat nicht nur Aleftinas Alltag verändert, sondern ihr gesamtes Weltbild.
I don't sleep well.
Ich schlafe nicht gut. Letzte Nacht gab es Drohnenangriffe, die Nacht davor auch. Die Menschen sind schon eine verrückte Spezies. Der russische Angriffskrieg auf mein Land hat mir gezeigt, dass die gesamte Menschheit in einer Krise steckt.
Aleftina ist erschöpft und sie ist zynischer geworden durch den Krieg. Dass der US-Präsident harsch mit der Ukraine umgeht und ihren Präsidenten sogar einen Diktator nennt, darüber kann die Künstlerin nur müde lachen.
No.
Nein, Zelensky ist kein Diktator. Er ist der Präsident unseres Landes und wir sind ein demokratischer Staat.
Egal wie es für die Ukraine weitergeht, auch für Aleftina bleibt ihre Kunst das wichtigste Mittel, um die Hoffnung nicht zu verlieren.
Für ein Land, das einen Befreiungskrieg führt, bedeutet Kunst sehr viel. Sie hilft zu reflektieren, Erfahrungen zu teilen und sie hilft zu träumen.
Kunst als Zukunftshoffnung, Charlotte Weinreich berichtete. Die Sammlung Pinault in der Bourse de Commerce, der alten Handelsbörse in Paris, hat sich als einer der führenden europäischen Ausstellungsorte etabliert. Dort kann man aus dem Vollen schöpfen. 10.000 moderne und zeitgenössische Werke umfasst die Privatsammlung des leidenschaftlichen Kunstsammlers und Mäzens François Pinault. Die aktuelle Ausstellung im beeindruckenden Kuppelbau der Handelsbörse heißt Corps et Âme, Körper und Seelen, und zeigt Werke von 40 Künstlerinnen und Künstlern, die den menschlichen Körper ins Zentrum stellen, auch den schwarzen. Eberhard Spreng hat sie für uns gesehen.
Eine nackte Frau liegt in einer karstigen Vulkanlandschaft. Wenig später ist nur noch ihr Abdruck zu sehen. In der dritten Aufnahme hat sich dieser Abdruck mit einer roten Flüssigkeit gefüllt. Ist das Blut? Ist das Lava? In ihrem kurzen Super-8-Film von 1975 assoziierte die kubanisch-US-amerikanische Künstlerin Ana Mendieta Themen wie Menschenkörper und Erdkörper, Exil, Verlust der Heimat und Vergänglichkeit. Sie zeigte den menschlichen Körper als eine Spur im ewigen Prozess der Veränderung. Emma Lavigne hat die Ausstellung kuratiert. Es ging uns nicht um Darstellungen, die den Körper als Teil der Wirklichkeit zeigen, als etwas Reales. Die Bilder sollen den Betrachter einladen, sie als Beiträge zu einem gedachten kollektiven Körper wahrzunehmen. Wir wollen das Bewusstsein für die Nähe zwischen Individuen schärfen. So wird der Körper zu einer politischen Botschaft.
Le corps devient le porte-parole politisé d'une forme d'humanité.
Von Miriam Kahn zu Georg Baselitz, von Duane Hansons Hyperrealismus zu den Bodyprints des schwarzen Künstlers David Hammonds und vielem mehr reicht das Spektrum. Die meisten Werke sind nicht zu trennen von den politischen Umständen ihrer Entstehungszeit in der Folge der Befreiungsbewegungen der 1960er Jahre.
La représentation du corps, à part peut-être dans le pop art.
Bis auf die Ausnahme der Pop Art, wo er potenziell zu einem Konsumprodukt mutierte, war der Körper kein Thema der Kunst mehr. Minimal, Arte Povera, Konzeptkunst, Abstraktion. Seine Rückkehr in die Kunst markiert das Bewusstsein für die Zerbrechlichkeit des Menschen und eine Rückkehr zu dessen politischer Dimension. In einem Schwerpunkt würdigt Corps et Âme den schwarzen US-amerikanischen Kameramann und Videokünstler Arthur Jaffa, dessen Montagevideo Love is the message is death im zentralen Innenhof unter der Kuppel der Bourse du Commerce zu sehen ist. Das ist eine rasche Collage von Videoaufnahmen, Übergriffe der Polizei auf Menschen mit dunkler Hautfarbe, Schnipsel aus der schwarzen Lebenswelt in den USA. Der Künstler erklärt, mich interessiert es nicht, Kunst über schwarze Menschen zu machen, wohl aber als ein schwarzer Mensch Kunst zu machen. Mich interessieren Fragen mehr als Antworten und ich tue das ganz bewusst als schwarzer Künstler, der wie viele andere Schwarze nicht wirklich als Teil der westlichen Gesellschaft gesehen wird. Ein weiteres Video von Arthur Jaffa entstand in Zusammenarbeit mit einer Werkstatt für KI-basierte Bildgestaltung. Ein anthrazitfarbenes Meer in Bewegung, wogender Asphalt zu dumpfen Sounds. Agdra sind 76 Minuten suggestiver Flow, dessen Entstehung Arthur Jaffa so erklärt. Ich mag Wellen und deshalb sahen wir uns zunächst passendes Videomaterial von Wellen an. Und je weiter die Arbeit mit der KI ging, umso mehr folgte ich einer anderen Idee. Ich sagte meinem Team, stellen wir uns vor, wir könnten die Haut von Miles Davis über den gesamten Atlantischen Ozean spannen. Der schwarze Atlantik, eine Denkfigur des Soziologen Paul Gilroy, über Kulturen der schwarzen Diaspora nach Jahrhunderten des Sklavenhandels, ist hier in einer animierten Allegorie eingefangen, für die sich Emma Lavigne begeistert. Das ist eine immersive Arbeit mit tiefen Bässen im Ton, die unseren Körper durchdringen, so als lägen wir auf dem Boden der Sklavenschiffe, die den Atlantik überquerten. Emma Lavigne hat eine Ausstellung kuratiert, die von kleinen Klanginseln mit Soul und schwarzem Jazz unterlegt wird und Querverbindungen zu Bühnenkünsten aufweist. Auch wenn das eine Kunstausstellung ist, Tanz und Theater sind unterschwellig präsent. Ich verstehe das als ein Reigen, wie bei Antonin Artaud, der in seinem ritualhaften Menschheitstheater wollte, dass sich beim Anblick des anderen Körpers das eigene Menschsein verstärkt. So ist Correa mit seinem sehr sinnlichen Rückblick auf Körperbilder der vergangenen Jahrzehnte auch eine klare politische Botschaft.
Eberhard Spreng über Körper und Seelen in der Sammlung Pinault in Paris. Dieses Bild kennt in meiner Generation jeder. Che Guevara, der Held der kubanischen Revolution. Das ikonische Foto zeigt ihn mit schulterlangen Haaren, Baskenmütze mit Stern und entrücktem Blick, der in die Ferne geht. Das Bild wurde zur Ikone der 68er und zum zigtausendfach reproduzierten Accessoire der Popkultur. Madonna verwendete das Foto zuletzt als Bühnenhintergrund. Der Boxer Mike Tyson und Ex-Fußballer Diego Maradona ließen es sich auf die Haut tätowieren. Die Entstehung dieses Fotos, genau heute vor 65 Jahren übrigens, aber war ein Zufall. Ein Schnappschuss am Rande einer Trauerfeier von Fotograf Alberto Corda.
Es hat mich sehr beeindruckt, was ich durch den Sucher sah, dieser Gesichtsausdruck. Ich sage dir, als ich den durch die Kamera gesehen habe, machte ich instinktiv einen Schritt nach hinten. Regelrecht erschrocken war ich, drückte vor Schreck gleich zweimal ab. Das Bild für die Ewigkeit war im Kasten. Rechts am Rand noch eine Palme, links am Rand ein halbes Gesicht im Profil. Beides wurde wegretuschiert und es blieb der pure Che. Kraftvolles Konterfei des 31-Jährigen, das seine Wirkung aber erst 7 Jahre später entfalten sollte. Im Aufnahmejahr 1960, als Che der erfolgreichen kubanischen Revolution als Präsident der Nationalbank und später als Industrieminister diente, landete es unveröffentlicht in der Schublade des Fotografen Korda. 1967 erst erwachte es zum Leben, als Che Guevara nach aussichtslosem Kampf in Bolivien hingerichtet worden war. Korda überließ dem linken italienischen Verleger Giacomo Feltrinelli 2 Abzüge des Fotos. Der ließ die ersten 1000 Poster drucken, bald hingen sie in jeder Studentenbude oder Wohngemeinschaft der 68er-Bewegung. Gleich neben Lenin und Jimi Hendrix, Ho Chi Minh und Janis Joplin. Längst gilt es als das am häufigsten reproduzierte Foto der Welt. Es prangt vor allem auf T-Shirts und Postern, aber auch auf Taschen, Kaffeetassen, Bierflaschen, roten Fahnen, Abziehbildern, Krawatten. Eine globalisierte, romantische Ikone, der James Dean der Revolutionen. Wen interessiert da noch, dass dieser Linksheilige Dutzende Hinrichtungen anordnete und verfolgte, dass er auch schon mal selbst abdrückte, dass er gar den sowjetischen Atomschlag gegen die USA forderte? Che Guevara und auch der Fotograf Alberto Corda sind lange tot. Der Schnappschuss mit Ches verklärtem Blick, der bleibt.
Der Revolutionär als Ikone der Popkultur, Michael Castricius, über das berühmte Che Guevara-Foto. Wie geht es nach den Bränden weiter in der Villa Aurora und mit dem Thomas-Mann-Haus in Pacific Palisades? Die für die Häuser ausgewählten Stipendiatinnen sind gar nicht angereist oder anderswo untergebracht. Die Häuser wurden zwar nicht schwer beschädigt, sie liegen aber mitten im Brandgebiet von Los Angeles. Eine Ortsbesichtigung von Antje Sieb.
Noch immer ist das Brandgebiet weiträumig abgesperrt, nicht jeder darf rein. Verkohlte Trümmerhaufen, ausgebrannte Autos, umgestürzte Stahlträger. In der unmittelbaren Umgebung der Villa Aurora ist knapp die Hälfte der Häuser bei den Bränden zerstört worden. Vielleicht haben die Dachziegel und die vergleichsweise robuste Bauweise der Villa das Schlimmste verhindert. Oder der Geist Martha Feuchtwangers hatte eine schützende Hand über ihrem ehemaligen Domizil, vermutet Jakob Scherer, geschäftsführender Direktor des Vereins Villa Aurora und Thomas Mannhaus.
Es gibt diese Anekdote, die wir uns in dieser Zeit während der Brände sehr häufig erzählt haben, nämlich dass sie 1961 auf dem Dach stand und als Letzte auf diesem Hügel mit Wassereimern gegen die Feuer gekämpft hat. Und irgendwie scheint es uns die plausibelste Erklärung dafür zu sein, dass die Villa noch steht.
Trotzdem ist die Villa bisher nicht nutzbar. Sie liegt im abgesperrten Gebiet, wo auch die Infrastruktur noch nicht wieder komplett funktioniert. Und die Schäden durch Rauch und Asche müssen ebenfalls noch abgeschätzt werden. Die verheerenden Feuer in einem Wohngebiet haben einiges an Giftstoffen freigesetzt.
Bis 1978 war es noch legal, Asbest zu verbauen. Auch danach war es noch möglich, Bestände zu verbauen. Also da ist so einiges in der Luft gewesen, was sicherlich hochgradig gesundheitsschädlich ist. Und da haben wir natürlich die Sorgfaltspflicht, sicherzustellen, dass die wirklich beseitigt sind.
Sagt Claudia Gordon, Direktorin der Villa. Tritt man auf den Balkon der Villa Richtung Meer, sieht man das zweite Problem. Der Hang unterhalb des Hauses war komplett abgebrannt. Das macht ihn möglicherweise instabil. Die bisherigen Regenfälle hat der Hang gut überstanden, vorbei ist die Gefahr aber noch nicht. Die Stabilität muss nochmal überprüft, die Bepflanzung neu angelegt werden. Im Thomas-Mann-Haus sind die Probleme hoffentlich weniger groß. Zum Beispiel sind die Fenster dort moderner, sodass weniger Asche eindringen konnte.
Aber auch da ist es natürlich so, dass wir das professionell untersuchen lassen. Da warten wir jetzt gerade auf die Ergebnisse, ob auch dort Toxine entfernt werden müssen. Es ist aber natürlich so, dass sämtliche Firmen, die im Moment mit diesen Sachen befasst sind, komplett überlastet sind, sodass alles leider länger dauert, als wir uns das wünschen würden.
Eigentlich würden sowohl in der Villa als auch im Thomas-Mann-Haus Künstler wohnen, Stipendiaten, die jeweils für 3 Monate kommen. Momentan geht das nicht. Man versuche allerdings, Teile des geplanten Programmes trotzdem durchzuführen, zum Beispiel online oder in Kooperation mit Partnern wie dem Goethe-Institut, das in einem nicht betroffenen Stadtteil liegt.
Wir stellen unsere Programmarbeit nicht ein. Es gibt Programme, die in Berlin stattfinden, Programme, die virtuell stattfinden und eben auch solche, die mit Partnern hier in der Stadt oder auch in den USA generell weiter betrieben werden.
Sobald die Häuser wieder bewohnbar sind, kann es auch wieder richtig losgehen, sagt Jakob Scherer.
Sie sind in ihrer Substanz da und ich glaube, wir können sie auch in ihrer Substanz weiter benutzen und für diesen Geist des Austausches, der Weltoffenheit und auch des gemeinsamen Arbeitens über den Atlantik hinweg weiter verwenden. Und das ist schon sehr, sehr viel wert und macht uns sehr, sehr glücklich angesichts all des Leids und des Dramas, was um uns herum passiert.
Glück im Unglück für Villa Aurora und Thomas Mann Haus. Antje Sieb berichtete aus Los Angeles. Ende März findet die Leipziger Buchmesse statt. Seit heute stehen die Nominierten für den Leipziger Buchpreis fest. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Hanna Rau.
Der Schweizer Christian Kracht und der Österreicher Wolf Haas sind die prominentesten Namen in der Kategorie Belletristik. Außerdem stehen 3 Frauen auf der Liste, zu der sich Miriam C. aus der Literaturredaktion des Deutschlandfunks so äußert.
Da ist das jetzt eine Zusammenstellung von 5 Titeln, die habe ich so überhaupt nicht erwartet. Es gibt auch einige Autorinnen, die überraschen mich total. Und dieses Jahr gibt es auch so politische Themen. Also es gibt eine jüdische Familiengeschichte, es gibt einen Action-Krimi, der eine kurdische Migrationsgeschichte miterzählt. Es geht in einem Roman um den Klimawandel. Also eine deutliche Tendenz in Richtung Politikrelevanz sehe ich schon auch in der Belletristik.
Politisch sind auch die Nominierungen in der Sachbuchsparte. Da steht zum Beispiel Jens Bisky mit seinem Buch über die letzten Jahre der Weimarer Republik auf der Liste. Wir bleiben in Leipzig. Dort hat das Bach-Archiv eine Schenkung im Wert von über 9 Millionen Euro erhalten. Wie das Haus mitteilte, hat ein New Yorker Reder und Musikforscher dem Archiv 130 Handschriften aus der Familie des Komponisten abgetreten, darunter zum Beispiel die originalen Noten der Bach-Söhne aus dem 18. Jahrhundert. Im Jahr 1703 wurde die Wiener Zeitung gegründet. Damit war sie die älteste Tageszeitung der Welt. 2023 wurde die Printausgabe eingestellt. Seither erscheint die Zeitung nur noch als Online-Magazin. Jetzt regt sich dagegen erneut prominenter Widerstand in Österreich. Die Literatur-Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek hat gemeinsam mit dem Schriftsteller Robert Menasse, dem Kabarettisten Josef Hader und weiteren Kulturschaffenden einen offenen Brief verfasst, der einen Neuanfang für das Traditionsblatt fordert. Das Wahljahr 2024 habe gezeigt, dass eine unabhängige mediale Stimme fehle, als Gegengewicht zu den aufgeregten Debatten, vor allem in den sozialen Medien. Sie fordern von der neuen österreichischen Regierung, die Zeitung aus dem Würgegriff des Bundeskanzleramts zu befreien. Um diesen Vorwurf nachvollziehen zu können, hilft es zu wissen, dass mit dem Umbau der Wiener Zeitung vor rund 2 Jahren eine hauseigene Journalistenausbildung etabliert wurde, die unter der Ägide des österreichischen Regierungschefs steht. Kritiker sprachen von einer Verstaatlichung der Journalistenausbildung. Eine Diskussionsreihe zum deutschen Kunstbetrieb unter dem Titel »The Condition of No – Case Studies zu Zensur, Absagen und Boykott in Deutschland« Das war das Vorhaben der Villa Stuck in München. Jetzt wurde die von der kubanischen Performance-Künstlerin Tanja Bruguera initiierte Veranstaltung selbst abgesagt. Aus dem Umfeld des Museums heißt es, dass einer der Teilnehmenden in der Vergangenheit einen BDS-Boykottaufruf unterschrieben habe und gemäß einem Beschluss des Münchner Stadtrats nicht eingeladen werden dürfe.
Und das war Kultur heute. Die Informationen am Abend berichten gleich nach den Nachrichten, unter anderem über den politischen Aschermittwoch der Parteien. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen guten Abend.